Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Unter vier Augen der Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielen Dank auch an Zima für die Unterstützung in diesem Monat und ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Schmickler, die uns heute wieder zur Seite steht. Hallo.
Einen schönen guten Tag, Frau Licht.
Wir sprechen heute nochmal über refraktive Chirurgie und heute geht es um die Femtokatarakt. Worüber wir uns tatsächlich noch gar nicht unterhalten haben, ist, was eigentlich der Femto ist, was ihn so anders macht oder was genau das Tolle an ihm ist und wie er operativ genau funktioniert. Und genau darum soll es ja auch in dieser Studie gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir packen das jetzt einmal auf den Tisch.
Ja, das ist doch spannend. Ich denke, alle für alle spannend. Und gern erzähle ich etwas. Ich führe Femto-Katarakt-OPs jetzt schon seit über 10 Jahren, genauer gesagt bald seit 12 Jahren durch. Und habe eigentlich mehr oder weniger damit angefangen, weil die Patientennachfrage da war. Und ich habe mir das über ein paar Jahre angeguckt, anderswo. Und der Femto-Sekundenlaser läuft so ab, dass im ersten Teil eben, das ist ja eine ganz neue Technik der Kataraktoperation, da wird eben das, was der Arzt, der Augenchirurg ja sonst alles manuell macht, einem vom Femtosekundenlaser abgenommen. Das, ich muss aber als Arzt vorgeben, ich muss als Arzt den richtigen Ansaugdruck ermitteln. Dafür muss ich eben das Handstück auf das Auge richtig platzieren, muss den richtigen Ansaugdruck bekommen und muss die Schnitte festlegen, muss die Capsulorhexis festlegen, muss die Tiefe der Kernfragmentation festlegen. Also es ist eine ärztliche Leistung und darf nicht runtergespielt werden. Und ich finde eine Femtokatarakt-OP nicht leichter zu operieren als eine Phaco-Katarakt-OP.
Auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil immer, wenn man denkt, jetzt kommen die Maschinen rein, denkt man ja, irgendwas wird total viel leichter. Aber es klingt wirklich schon ein bisschen komplex. Das heißt, die Schnitte werden gemacht, die Capsulorhexis wird gemacht und auch die Linse wird durch den Femto zerkleinert.
Genau. Ja, sie wird also verdampft. Die Linse wird, also das sind, ja, von der Technik her ist es eine Verdampfung im Linsenkern. Und dann hat man da im Grunde genommen, ja, Stücke. Und das Ganze muss dann natürlich abgesaugt werden.
Und dieses, jetzt nicht das Absaugen, sondern das Ansaugen, ist das, worum sich diese Studie ja dreht. Können Sie da mal was zu sagen, Frau Dr. Schmickler?
Ja, das ist eine Studie aus Sulzbach. Und Sulzbach hat das mit der Uni Tübingen zusammen veröffentlicht. Und da wurde der Augeninnendruck bei einem Liquid Interface, das ist also ein flüssigkeitsgefülltes Interface von dem Z8 von der Firma Zima, bei zwei verschiedenen Vakuumspiegeln gemessen. Und man muss sagen, es gibt einmal diese flüssigkeitsgefüllten Interfaces und es gibt natürlich auch andere Laser, die an das Auge wie so ein Trichter an das Auge andockt, wo der Trichter auf das Auge zukommt. Und bei dem eben Z8 von Zima setzt man ein Handstück auf das Auge auf und wenn man den Ansaugdruck hat, wird eben Flüssigkeit eingefüllt in diesen Trichter und dann kommt erst die OCT-Messung mit dem eben Femtosekundenlaser, die dann wie, ich sag mal, bei einer Kaffeemaschine so eingehakt wird. Ich will hier keine Schleichwerbung machen für eine bestimmte Kaffeekapseln. Aber damit kann man das ganz gut üben, also um eine Fingerfertigkeit bei der Technik zu bekommen. Und es ist wohl die erste Studie, wo während der Vakuumansaugung der Druck in der Vorderkammer als auch im Glaskörper untersucht wurde. Und man hat zunächst, weil das war am Schweineauge, überall einen gleichen Ausgangsdruck, nämlich von 20 mmHg hergestellt. Und dann wurde eben durch dieses Liquid Interface eben eine Optik, nicht eine Optik, sondern ein Druckmessgerät eingeführt, eine Sonde, wo in der Vorderkammer als auch im Glaskörperraum der Druck gemessen wurde. Und zusätzlich wurden die Augen auch noch mit dem iCare Pro als Rebound-Tonometer und dem Schiotz-Tonometer gemessen. Und das zu bestimmten Zeiten, nämlich vor Ansetzen des Vakuums, 30 Sekunden, nachdem das Vakuum lief, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten und dann nochmal 1 Minute, nachdem das Vakuum wieder abgelassen war und 2 Minuten danach. Fazit war, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen dem Vakuumspiegel von 350 Millibar und dem höheren von 420 Millibar und dem Druck in der Vorderkammer. Und zwar nämlich macht der höhere Vakuumspiegel auch einen höheren Druck. Und wenn man nämlich den Vakuumspiegel allein nur um 16,7% mindert, war der Augeninnendruck in der Vorderkammer um 18,1% reduziert.
Und von was für Augeninnendruckwerten sprechen wir da?
Ja, wir sprechen da von Werten in der Vorderkammer eben von 32 mm Hg und Anstieg um 32 mm Hg bei 420 Millibar und 25 mm Hg bei 350 Millibar. Das heißt, in dem vorliegenden Fall hat man dann 52 mm Hg und 45 mm Hg. Aber das sind Werte in der Vorderkammer. Hinten am Sehnerv, im Glaskörperraum, war der Druck viel niedriger. Da ist er eigentlich nur um 8 mm bei dem höheren Vakuum angestiegen und um 5 mm Hg bei dem niedrigeren Vakuum.
Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Also eine ganz gute Nacht, weil man misst ja immer mit dem iCare
also
vorne oder
mit was auch immer misst man vorne. Ich fand das total beruhigend, nochmal so zu lesen, denn es gibt ja keine Tabelle, wo man ablesen kann, ab wann ein Sehnerv wie geschädigt wird. Wir kennen Patienten, die einen Glaukomanfall haben, die über wirklich Stunden einen hohen Druck haben, die dann mehr oder weniger Schäden haben. Aber manchmal bin ich auch erstaunt, wenn ich Patienten sehe, dass sie noch echt gut davongekommen sind. Aber hier bei dem Femtolaser reden wir ja von einem Zeitraum von, ich sag mal, maximal 2,5 Minuten.
Also die haben das hier in der Studie schon ganz gut abgebildet, meinen Sie?
Ja. Und da kann man eigentlich dann sagen, da kann in der Zeit auch bei einem vorgeschädigten Sehnerv nichts passieren.
Wie sehen Sie das mit den Schweineaugen? Also ich meine, es waren ja 40 frisch entnommene Schweineaugen von frisch geschlachteten Schweinen und man hat das sicherlich auch alles gut gemacht, aber die Physiologie, zum Beispiel auch die Hornhautdicke, ist ja nun mal eine andere. Wie könnten Sie sich vorstellen, dass die Ergebnisse dann vom echten Menschen abweichen, gerade auch in Bezug auf den Augeninnendruck vorne und hinten?
Also das Interessante ist mal eher, dass man durch die Hornhaut durchgegangen ist beim Messen. Ja, man ist ja in die Vorderkammer reingegangen mit dem Messinstrument und in den Glaskörper. Das heißt, die Hornhautdicke spielte hier keine Rolle. Zumindest bei eben den Messsonden. Anders ist es natürlich bei der Messung mit dem Rebound-Tonometer und dem Schiotz. Da denke ich, sind die Werte vielleicht eben oder nicht auf den Menschen direkt übertragbar. Aber im Grunde genommen geht es ja hier um Relationen und wie verändert sich was. Und da glaube ich schon, dadurch, dass man im Auge gemessen hat, dass die Studie sehr valide ist.
Okay, und die Physiologie des Schweineauges würde jetzt auch nicht, also allein die Tatsache, dass es ja ex vivo passiert, da habe ich mich gefragt, ob es einen Einfluss darauf hat, wie sich der Druck nach dem Absetzen quasi des Ansaugdrucks, also nach dem Absetzen dieses Femtos, dann auf die Reaktion hat. Also dass man da eine verschiedene Reaktion hat an einem ex vivo als an einem vivo Auge.
Also hier war ja so, dass der Druck sich sehr schnell in der Studie wieder normalisiert hat. Der war ja nach einer Minute schon wieder auf Normalniveau nach Ablassen des Vakuums. Und ich kann eigentlich aus der praktischen Erfahrung sagen von Patienten, wo ich dann andocke, wo ich sage, es kann jetzt sein, dass sie jetzt nicht gleich nicht viel sehen oder dass es dunkel wird. Und wenn ich das Gerät wieder vom Auge nehme, bei allen Patienten. Ich habe noch nie einen Patienten gehabt, der mir gesagt hat, nee, ich sehe jetzt nichts, oder?
Okay. Letzteres, was Sie gerade gesagt haben, ich sehe jetzt nichts, ist etwas, das wurde mir im Vorfeld verraten. Das kann mal bei einer Femtolasik vorkommen, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Ja. Wer die nicht gehört hat und Lust hat auf einen total schönen Überblick über alle refraktiven Methoden von Frau Dr. Schmickler, hören Sie gerne rein. Aber da hatten wir ja darüber gesprochen und hier sind die Druckwerte und der Ansaugdruck ja auch etwas höher, weil man ja auch nicht riskieren will, dass man eben mitten in der Operation abrutscht oder wie auch immer man das nennt.
Ja, also erstens bei der LASIK warne ich eigentlich die Patienten im Vorfeld und sage, das möchte ich eigentlich. Ich möchte, dass sie gleich nur undeutlich sehen, weil dann weiß ich, dann habe ich den richtigen Ansaugdruck. Und bei der Kataraktop ist es ja so, dass wir sowieso ja noch viel in irgendwie einer topischen Anästhesie operieren. Wir machen auch recht viel in Parabolbär oder Subtenon und dann sieht der Patient ja verschwommen. Ja. Mhm. Und bei uns sind die Patienten so, komplett in Topic, in Tropfanästhesie, würden sie es nicht haben wollen. Die meisten Patienten sagen mir immer, ich möchte nichts mitbekommen.
Ja.
Und wenn auch ein Patient dann sagt, weil er irgendwo gelesen hat, jetzt gibt es eine Tropfanästhesie, das hört sich doch toll an, dann sage ich, ja, wenn Sie mitmachen, Sie müssen dann die ganze Zeit während der Operation in das helle Licht des Mikroskops schauen. Dann können wir das auch so machen. Aber dann werden die Patienten auch schon zurückhalten. Nein, eigentlich wollen sie entspannter liegen. Ich sage, dann ist es besser, der Anästhesist kümmert sich um sie und eben sediert sie zusätzlich etwas.
Okay, aber wenn Sie sagen, dass es dann auch undeutlich wird, dann heißt es ja eigentlich, dass der Augeninnendruck im Glaskörperraum dann auch deutlich höher ist und dass die Zentralarterie dann halt auch zugeht, oder nicht?
Wenn nur kurzzeitig, also die sehen ja immer noch was. Sie sehen ja nicht komplett schwarz. Ja. Mhm. Und bei der Femtokatarakt habe ich die Druckwerte ja nicht ganz so hoch wie bei der LASIK. Ich würde sagen, bei der LASIK habe ich sie ja höher.
Okay, also da muss man jetzt quasi auch keine Angst vor haben. Wie gehen Sie denn damit dann mit Patienten um, die irgendwie ein Glaukom haben? Oder sagen wir mal einen exkavierten Sehnerven und Sie wissen es nicht genau. Ab welcher Exkavation machen Sie sich dann Sorgen?
Man macht sich sicherlich, oder ich habe in den Anfängen der Femtokataraktopie, habe ich mir da Gedanken gemacht, kann ich einen Glaukompatienten nehmen? Eigentlich gibt diese Studie mir ja die Steilvorlage, dass ich den Glaukompatienten nehmen kann.
Mhm.
Weil der Druck ja nur eben hinten am Sehnerv vorübergehend in dem Bereich, wo ich ansauge, etwa würde ich jetzt sagen, den Mittelwert nehme ich jetzt mal um 6 mm Hg mal ansteigt.
Mhm.
Und ich weiß ja, dass ein Glaukompatient innerhalb eines Tages auch Druckschwankungen hat.
Ja.
Und es geht ja nur über 2,5 Minuten, wenn es lange dauert. Da denke ich, bin ich mir recht sicher, dass es da nicht zu Nebenwirkungen kommt.
Also auch Patienten mit fortgeschrittenem Glaukom würden Sie mit einem Femtokatarakt operieren?
Würde ich machen, ja. Da ist es viel entscheidender, dass Sie, wenn die eine Parabolbär-Anästhesie bekommen sollten, dass die keine Okulopression bekommen.
Ah, okay.
Ja.
Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, immer gut mitzubedenken, was alles sonst noch so um die Operation herum passiert. Und wie ist es bei der LASIK? Also ich weiß, wir kommen jetzt ganz kurz weg von der Studie, aber ich würde es gerne für mich wissen. Wie ist es bei der Femto-LASIK mit Glaukompatienten für Sie?
Das sehe ich auch nicht. Also das würde ich von eigentlich nicht als Problem ansehen, aber ich frage mich, soll ich einen Glaukompatienten eine LASIK-OP antun? Das hängt davon ab, was hat er für ein Glaukom. Wenn er einen Glaukomschaden hat, würde ich dem keine LASIK-OP anbieten.
Mhm.
Ich will ja bei den refraktiven Eingriffen gesunde Augen haben. Ja, und wenn es aber ein Patient ist, der so ein bisschen grenzwertigen Druck hat und deshalb irgendwie ein Prostaglandin-Derivat oder noch einen Beta-Blocker bekommt, dann sehe ich kein Problem, eine Femto-LASIK durchzuführen. Aber einen Patienten mit einer subtotal exkavierten Papille oder einer glaukomatös exkavierten Papille von 0,6, dem würde ich keine Femto-LASIK anbieten. Da würde ich einfach sagen, wissen Sie, Sie haben eine Augenerkrankung und da würde ich eben nicht einen refraktiven Eingriff machen.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Schlussfrage. Und zwar gibt es ja nicht nur ein Gerät, was eben dafür eingesetzt werden kann, sondern es gibt verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern. Und macht es einen Unterschied? Also haben Sie damit Erfahrung?
Ja, ich habe gesagt, dass ich vor fast 12 Jahren mit der Femto-Katarakt-OP angefangen habe. Und da hatten wir einen Femto-Laser, wo ein Trichter auf das Auge runterkam.
Mhm.
Und das fand ich viel schwieriger zu bedienen, weil der Patient ja nicht ganz gerade liegt und bei engen Lidspalten kam man schlecht rein. Und da hatte mich der Femto-Laser nicht so überzeugt. Und dann wurden wir getrieben, das Gerät zu kaufen. Das hatten wir vorher nur als Procedure-Fee. Und dann habe ich gesagt, nee, das Gerät möchte ich nicht mehr. Und wir hatten aber Patienten auf der Warteliste für einen Femto-Laser. Also musste ganz schnell ein neuer Femto-Laser her. Oder relativ schnell. Und da bin ich dann eben auf den Z8, ich darf es jetzt mal sagen, von Zima gekommen, weil der ja auch mobil war. Und den haben wir dann eben recht schnell getestet. Und wir hatten damals eine Möglichkeit, das war ja auch in den Anfängen von Zima in Deutschland, den sonst nach einer gewissen Zeit noch zurückzugeben.
Mhm.
Aber wir haben nach 4 Wochen direkt gesagt, wir behalten den Laser, weil wir so zufrieden sind, weil man da das Anstück, das Schiffchen auf das Auge setzen kann. Mhm. Und ich kann, habe das Auge unter Kontrolle und setze Hake da rein, ja erst eben das OCT oder die OCT ein mit eben dem Femto-Laser. Und das ist schon, finde ich, ein Vorteil.
Vielen herzlichen Dank. So Erfahrungswerte sind ja immer sehr, sehr spannend. Also ja, danke für Ihre Expertise und für Ihre Zeit, Frau Dr. Schmickler. Ich fand, es war wieder ein sehr produktives Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich freue mich, dass wir dann nächste Woche nochmal eine Folge miteinander aufnehmen. Dann sprechen wir über verschiedene Verfahren und deren Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die Myopiebehandlung an einer Kohorte in Spanien. Also ich denke mal, das wird auch ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank, Frau Licht.
Dann wünsche ich Ihnen, liebe ZuhörerInnen, auch noch eine wunderbare Woche und eine gute Zeit und bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei CIMA für die Unterstützung dieses Podcast-Monats. Bis dahin. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.